Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Das Frühstück war sehr, sehr lecker. Vielen Dank. Und alles ist so schön hergerichtet und dekoriert. Und die Flötenmusik, das war auch ein Ohrenschmaus. Also wir dürfen mit allen Sinnen jetzt das hier erleben. Und da bedanke ich mich auch. Ich darf mich noch mal vorstellen. Mein Name ist Andrea Krause. Ich komme aus Landshut, beziehungsweise ich lebe in Landshut. Dass ich da herkomme, das hört ihr wahrscheinlich schon, dass ich da nicht herkomme. Meine Heimat ist in Aalen, Baden-Württemberg im Schwabenland. Aber ich bin schon 20 Jahre in Bayern und es gefällt mir sehr gut hier. Und mein Mann kommt auch nicht direkt aus Bayern, aber er sagt immer, er ist Wahlbayer und das ist viel, viel mehr wert. Ich bin seit 23 Jahre verheiratet mit meinem Mann Frank. Wir sind in Landshut und machen dort Gemeindegründungsarbeit. Mein Mann ist dort Pastor. Wir haben 4 Söhne, 21, 18, 16 und 13 Jahre alt. Und ja, soweit zu meiner Person. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wie geht's euch? Ihr seid wahrscheinlich alle ziemlich gestresst, bis ihr endlich hier seid. Die Weihnachtszeit steht jetzt auch vor der Tür, gell? Wo wir uns schon wieder vorbereiten auf die besinnliche Zeit, wo wir dann voller Hektik einkaufen gehen und Plätzchen backen und dies und jenes noch machen. Und ich kann mich erinnern, als unsere Jungs noch ganz, ganz klein waren, wir waren bei der Bibelschule, da haben wir unsere letzte Semesterprüfung geschrieben und es war kurz vor Weihnachten und dann sind wir heimgekommen, haben alles in die Ecke geschmissen, unsere Taschen und haben gesagt, jetzt endlich, jetzt tun wir mal gar nichts mehr, jetzt entspannen wir uns und genießen einfach die freie Zeit. Und dann unsere Jungs, die haben das, ja, die haben endlich so ein bisschen gerauft und haben die freie Zeit auch genossen miteinander. Und dann ist unser Jan gegen die Ecke geflogen, also gegen die Wand, und hat so eine Kopfplatzwunde gehabt. Und der hat dann rumgeschrien und ich habe ganz hektisch im Telefonbuch nach dem Krankenhaus gesucht, nach dem nächsten, weil wir waren eigentlich nur ein paar Monate da. Ich habe mich da noch gar nicht drum gekümmert. Und er hat geschrien nebenher. Und diese Situation hat unser ganz Kleinster, der Jonathan, der ist zum Weihnachtsbaum gekrabbelt und hat endlich so eine schöne, glänzende Christbaumkugel gefunden und hat dann voller Genuss reingebissen. Dann weiß man nicht, was man zuerst tun soll, gell? Der eine schreit mit der Kopfplatzwunde und der andere hat den Mund voller Scherben. Es ist ihm nichts passiert, aber das wusste ich auch nicht. Und unser dritter Sohn, der Michael, der hat sich das alles angeguckt und war so entsetzt, dass er entschlossen hat, in die Hose zu pinkeln. Aber so geht's uns manchmal. Das ist eigentlich nicht Alltag, okay? Aber eigentlich ist es so, du hast Erwartungen an, ja, wir hatten jetzt Erwartung, dass wir uns vollkommen relaxen können, dass jetzt gar nichts mehr ist. Und dann kommt einfach alles anders, als man sich das vorstellt. Aber Erwartungen gehören auch zu unserem Leben. Wir haben Erwartungen an unser Leben. Und ich habe einfach verschiedene Frauen angeschaut und habe mir überlegt, was für Erwartungen haben die Frauen? Also zum Beispiel schön sein, intelligent sein, Familie haben, angesehen sein, gesund und sportlich sein. Was haben Frauen noch? Vielleicht Schuhe, Schuhladen, gell? Aber mir ist aufgefallen, auch zum Beispiel, dass besonders junge Mädchen, die sind mit ihren Gedanken hauptsächlich damit beschäftigt, den Traumpartner zu finden. Ist so oder ist nicht so? Also ich habe das so beobachtet. Da dreht sich alles um Jungs und ja, wer könnte zu mir passen? Alles andere scheint Nebensache zu sein. Aber auch die Medien springen auf dieses Verlangen von uns Frauen an, also jeden Alters. Unser Fernsehprogramm ist überflutet mit Liebesfilmen. Meine Mama guckt immer noch gern Verbotene Liebe an. Da verpasst die keine Sendung. Aber ob es jetzt ratgebende Magazine, Spielfilme oder auch Partnerbörsen sind, sie alle gehen auf den Wunsch der Frauen ein nach Liebe und Geborgenheit. Doch wird hier unser Verlangen tatsächlich gestillt? Kann mein Partner mir das Leben geben, nach dem ich suche? Eigentlich nicht. Wir sehen, dass viele Ehen nach kurzer Zeit oder auch nach längerer Zeit schon geschieden sind. Und die Frage ist, sind es nicht zerplatzte Träume vielleicht von manchmal unrealistischen Erwartungen, die wir haben? Andere kämpfen um ihre Ehe und haben den Eindruck, dass die Beziehung ziemlich festgefahren ist. Ohne Hoffnung oder Perspektive auf Änderung, gefangen in den Lebensumständen. Aber Ehe ist eigentlich was Wunderbares und das will ich hier jetzt auch nicht schlecht machen oder schlecht reden, nicht, dass ihr den Eindruck habt, es wäre nur ein extra Thema, ein ganz extra Thema für sich. Aber es geht nur darum, hier, ob wir hier die Lebenserfüllung finden in der Partnerschaft und Ehe. Der arme Mensch, unser Partner, kann das eigentlich gar nicht leisten, diese großartige Aufgabe. Vielleicht sind es ja dann doch die Kinder. Mütter investieren doch ihr ganzes Leben für die Kinder, oder? Die Kinder, die füllen unseren Terminkalender komplett aus. Wir wollen für sie da sein. Was für eine Hektik ist es, wenn das Taxi Mama unterwegs ist, gell? Um die Sprösslinge an Schulen, Turnhallen oder Musikschulen abzugeben und nebenher noch ganz schnell was einzukaufen. Viele verschiedene Frauen haben mir gesagt, dass sie den Eindruck haben, dass sie eher nur funktionieren, anstatt tatsächlich zu leben. Aber um ehrlich zu sein, mir ist das auch schon so gegangen. Also ich habe das auch so erlebt. Jetzt ist es anders, weil unsere Jungs schon groß sind. Aber als die noch klein waren und alle den ganzen Tag über Mama geschrien haben und manchmal alle vier auf einmal, da habe ich schon allergisch gegen dieses Wort reagiert. Ich konnte Mama nicht mehr hören. Aber kennen das die Mamas? Du hast deine Kleinen, endlich hast du sie im Bett und setzt dich auf den Sofa und denkst, oh, endlich, Ruhe. Und dann kommt es nochmal. Mama! Wie ein Elektroschocker. Da gerinnt das Blut in den Adern, oder? Wenn man das hört, denkt man, nein. Aber was? Eines Tages werden die Kleinen doch auch größer und fangen an, eigene Wege zu gehen. Das Haus wird immer leerer. Ist denn das dein Herz so leer wie das Haus? Was, wenn sie Entscheidungen treffen, die mir das Herz brechen und mich grau werden lassen? Kinder, und so unglaublich das auch erscheint, und manche wollen das vielleicht nicht wahrhaben, aber die können nicht der Inhalt unseres Lebens sein. Vielleicht hast du ein schönes Haus, einen wundervollen Garten oder eine stilvoll eingerichtete Wohnung. Schau dir immer auch dieses Möbelhaus-Prospekt an. Also ich mag das immer, wenn die kommen und oder wenn man in den Möbelhäusern bummelt und alles ist so schön aufgebaut und so farblich aufeinander abgestimmt und es gibt so schöne Dinge, oder? Also es sieht wirklich toll aus. Und dann kauft man so ein Teil und dann trägt man es heim und stellt es dahin und ja, schon wenn man daheim ist, ist es eigentlich schon gar nicht mehr so schön wie im Möbelhaus, gell? Eigentlich müsste man dann die ganze Palette kaufen mit allen Farben und dann wird es wieder gut aussehen. Aber ich mag das. Kerzen, Vasen, Bilder, Stoffe, ist einfach was Schönes. Aber ob es jetzt Kleidung oder Deko oder Schuhe oder Parfüm oder sonst etwas ist. Diese Dinge sind sehr, sehr schön, aber leider einfach zu wenig, um mir das Leben zu geben, um darin das Leben zu finden. Trotzdem gehen viele Frauen shoppen bis zum Abwinken, als ob das Leben davon abhängt. Das kennen wir auch, oder? Du bist vielleicht intelligent und erfolgreich, aber von dir wird dann auch einiges erwartet. Immer erreichbar sein, noch mehr Verantwortung, die dir manchmal vielleicht sogar schlaflose Nächte kosten. Leistungsdruck, gehetzt werden, beherrscht vom Terminkalender bis hin zum Burnout. Kennzeichnet das dein Leben? Du bist vielleicht hübsch, aber auch du wirst älter. Das glauben die jungen Mädchen immer gar nicht, gell? Die sind so schön. Vielleicht nimmst du auch irgendwann mal zu. Ich habe mal zu meiner Hausärztin gesagt, was stimmt nicht mit mir? Ich nehme immer mehr zu. Also ich habe gedacht, vielleicht habe ich irgendwas, eine Krankheit oder so. Und dann hat sie einfach nur gesagt, ja, Frau Krause, Sie werden halt auch älter. Also ist Schönheit wirklich alles? Du musst nur zum, wir haben gerade uns über Haare schneiden unterhalten. Du musst nur zum falschen Zeitpunkt, zum falschen Friseur gehen, dann ist dahin mit der Schönheit. Ich wollte mal besonders hübsch aussehen, weil wir zu einer Feier gegangen sind und ich bin da an jemand geraten, die hat es wahrscheinlich wieder gelernt und das ist ja auch okay, aber ich habe nachher 20 Jahre älter ausgeschaut und ich habe den Eindruck gehabt, die hat genau das Gegenteil gemacht von dem, was ich wollte. Dann war es auch dahin mit der Schönheit. Aber selbst wenn du deine ganze Energie in dein Äußeres steckst, bist du je zufrieden damit? Wer kennt die Frau, die zufrieden ist mit ihrem Aussehen? Hände hoch! Also meine Schönheit ist zu wenig, um meinen Hunger nach Leben zu stillen. Hast du die Garantie, gesund zu sein, selbst wenn du dich einwandfrei ernährst und du genügend Sport treibst? Nee, natürlich nicht. Macht uns also zum Essen ausgehen, Konzert- oder Theaterbesuche, vielleicht Wanderungen, das sind die schöne Berge, gell? Wellness, manche chatten gern, Urlaub oder was es sonst noch gibt. Macht uns das glücklich? Für den Moment ja, natürlich macht uns das glücklich. So ein Traumurlaub auf den Malediven, also hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Aber in der nächsten Straßenecke lauert wieder unser Alltag mit allen Herausforderungen und auch Frustrationen. Als junge Frau hat für mich das Leben ausschließlich am Wochenende stattgefunden. Unter der Woche habe ich nur dahin vegetiert. Und am Wochenende, da konnte ich einfach meinen Vergnügungen nachgehen, tun, was ich will. Das ist interessant, viele Frauen wissen oder erahnen, dass jetzt zum Beispiel diese Dinge Ansehen, Reichtum oder auch Spaß ihre Seele nicht wirklich satt macht. Und sie sagen es sogar, aber dennoch befinden sich viele auf dieser Überholspur der Autobahn, um gerade diesen Dingen nachzujagen und bleiben letztendlich im Stau der Frustration stecken. Lebst du schon oder wirst du noch gelebt? Gelebt werden ist also eine Situation, in welche ich durch äußere Umstände so sehr beansprucht werde oder aber so frustriert bin in Lebenssituationen, dass ich den Eindruck habe, nicht mehr frei zu sein, um das Leben genießen zu können. Traumpartner, Karriere, Kinder, Ansehen, Vergnügungen, das ist alles so greifbar nahe und verlockend, mein ganzes Leben darin zu investieren. Und doch können wir das Leben nicht in äußeren Umständen, in Menschen oder in Dingen finden. Was ist also Leben und wann fange ich an zu leben? Um eine präzise und richtige Antwort auf seine Frage zu bekommen, sucht man eine verlässliche Quelle, würde ich sagen. Ein Fachmann oder den Hersteller. Also wenn du jetzt einen Staubsauger hast, dann wirst du kaum zur BMW-Werkstatt gehen und versuchen, dass sie den reparieren. Da geht man dahin, wo es hergestellt worden ist. Wo also ist in unserem Fall eine bessere Informationsquelle als bei dem Erfinder des Lebens selbst? Und seine Informationsquelle an uns ist sein Wort, die Bibel. Und da möchten wir nachlesen. Und auf euren Tischen, da habt ihr solche Zettel. Da sind auch die Bibelstellen abgedruckt. Und wenn ihr gute Augen habt oder eine stark genug Brille, dann könnt ihr das auch lesen. In Gottes Wort finden wir eine für uns sehr herausfordernde, wenn nicht gar provokative Aussage über das Leben. Wir lesen das in Matthäus 16, Vers 25 und 26. Da heißt es, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbaren Schaden nimmt? Jesus Christus hat es zu seinen Jüngern gesagt. Aber was meint er damit? Um das zu beantworten, müssen wir zuerst nochmal nachgraben und zu den Anfängen des Lebens zurückkommen. Hier liegt nämlich der Schlüssel, worum es eigentlich im Leben überhaupt geht. In 1. Mose lesen wir davon, wie Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Der Mensch wurde also als Gegenüber Gottes geschaffen, um eine enge Beziehung zu seinem Schöpfer zu haben. Und weißt du was? Zur Freude Gottes. Der Mensch ist zur Freude Gottes geschaffen. Der will sich an ihm erfreuen können. In Kolosser 1, Vers 17 steht: Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Der ursprüngliche Zweck unseres Lebens bedeutet also nicht Leben um unserer selbst willen, sondern um Gottes Willen, also für ihn. Doch leben die Menschen diese enge Beziehung zu ihrem Schöpfer? Nein. Aber was ist passiert? Und das ist das Wichtige, dass wir in 1. Mose 3, 1 bis 7 lesen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Hier wird die Versuchung des Menschen und seine Entscheidung gegen Gott beschrieben. Zum Ersten sehen wir hier, Gottes Güte wird in Frage gestellt. Dieser Satz: Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft nicht essen. Und wie oft zweifeln heute Menschen an Gottes Güte, weil sie ihn einfach nicht kennen. Sie meinen, Gott ist ein Gott, der hat eigentlich nichts, der weiß eigentlich nicht, wie es im Leben funktioniert, der gönnt mir nichts, der ist eigentlich nur da, um irgendwelche Gebote zu geben, die schlimm sind und die mich einschränken. Zweitens sehen wir, Gottes Wort wird in Frage gestellt. Ihr werdet sicherlich nicht sterben. Und wie oft ist es, dass Gottes Wort auch heute nicht ernst genommen wird? Das hat eigentlich überhaupt keine Relevanz für die Menschen, die für ihr alltägliches Leben. Das hört man in der Kirche und dann geht man wieder heim und das war's. Aber es hat eigentlich keine Konsequenz für meinen Alltag. Oder aber Menschen suchen sich einfach nur die Bibelstellen heraus, die ihnen gefallen. Drittens sehen wir, die Konsequenzen der Sünde werden verharmlost. Ihr werdet sicherlich nicht sterben, nochmal. Aber von einem anderen Winkel betrachtet, sehen wir das einfach, wie oft wir auf diese Lüge hereinfallen. Ach, ist nicht so schlimm. Alle machen das. Das hat keine Konsequenzen. Das macht Spaß, es ist schön. Und irgendwann kommt dann doch das böse Erwachen. Aber vor allem, und das ist dieses Wesentliche, sehen wir, dass der Mensch zur Unabhängigkeit Gott gegenüber aufgefordert wird. Sondern ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. So ist es doch. Wir entscheiden, was richtig und falsch ist. Es gilt nicht der Maßstab Gottes, sondern der individuelle Maßstab. So wie du das meinst. Du weißt es selber, was gut und böse ist. Für dich ist es richtig. Für mich ist vielleicht was anderes richtig. Für den Nächsten dieses. Jeder, wie er will. Du bist selber dein Gott. Du brauchst Gott nicht. Und dieses ist diese missliche Lage, in der der Mensch gekommen ist. Ich brauche Gott nicht. Wie oft habe ich das auf der Straße gehört oder von Menschen gehört? Brauche ich nicht. Kommt selber zurecht. Seit dieser Geschichte hier, seit dem Sündenfall, wie die Bibel das nennt, lebt der Mensch in Autonomie Gott gegenüber. Sein Lebensinhalt und sein Lebenszweck ist sein Selbst. Aber in Gottes Augen ist es Zielverfehlung. Gott beschreibt den Menschen, der keine Gemeinschaft mit ihm hat, sogar als tot, obwohl er am Leben ist eigentlich. Das lesen wir in Kolosser 2, Vers 13. Da steht, ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Das sind die Gedanken Gottes über Menschen, die keine Beziehung zu ihm haben, die einfach nur für sich selber leben. Das ist eigentlich ziemlich krass, finde ich. Und trotzdem hat Gott das Ziel nicht aufgegeben, Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben, und das will er unbedingt. Deshalb ist Jesus Christus auf die Erde gekommen. Das feiern wir wieder in 5 Wochen. Jesus war der einzige Mensch, der ohne Sünde auf dieser Welt gelebt hat. Also der perfekte Mensch, ganz ausgewogen. Der war nie verärgert, nie beleidigt, nie. Immer geduldig und freundlich und aufrichtig. Er hat in enger Gemeinschaft mit Gott gelebt. Weil er selbst ohne Sünde war, konnte er deine und meine Sünde auf sich nehmen und wurde dafür hingerichtet. Das lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wenn man sich das überlegt, der nie eine Sünde getan hat, also nicht mal im Gedanken, der hat nicht mal was Schlechtes gedacht, der ist für dich und für mich direkt zur Sünde geworden. Es gibt so ein schönes Bild mit einer Kleidung, wie wenn man sagt, Sünde ist wie schmutzige Kleider, die man anhat, also die so befleckt worden sind. Ihr kennt es bei den Kindern, wenn die Spaghetti essen oder so und haben vielleicht ein weißes T-Shirt an, wie das dann aussieht, wenn die klein genug sind. Und wir sind befleckt durch die Sünde mit dieser unsere Kleidung. Und es ist so, wie wenn Jesus Christus dir diese Kleider auszieht und sie sich selber anzieht. Und er gibt dir dafür neue Kleider der Gerechtigkeit, saubere, reine Kleider. In Römer 3, Vers 11 steht, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Also jeder Mensch ist von Natur aus tot durch die Sünde und deshalb getrennt von Gott. Die Bibel sagt hier, es gibt keinen Unterschied. Es gibt wohl anständigere Menschen und es gibt Verbrecher. Wir unterscheiden da. Aber vor Gott hat jeder, der auch nur was Schlechtes gedacht hat oder aber der selbst nicht nach Gott zu fragen, reicht aus, um tot durch die Sünde zu sein. Erst wenn wir die Vergebung durch Jesus Christus in Anspruch nehmen, sind wir in Gottes Augen lebendig. Und es ist die frohe Botschaft. Das ist eigentlich das ganze Evangelium, weswegen ich auch heute gerne hier stehe und es weitersage, dass Jesus Christus uns die Schuld vergibt und uns Leben gibt. Lebst du, ist die Frage, bist du lebendig geworden? Einen anderen Weg als Jesus Christus zu Gott gibt es nicht. Das war Gottes Weg zu uns Menschen durch Jesus Christus, der gekommen ist. Wir Menschen versuchen manchmal mit guten Taten Gott zu gefallen oder zu imponieren, aber das reicht nicht aus vor Gott, sondern Jesus Christus ist der Einzige, der uns die Vergebung schenken kann. Worum geht es jetzt in unserem Leben eigentlich? Du und ich, wir müssen unsere Lebensbestimmung kennen. Warum bist du da? Ja, für Gott. Damit Gott sich an dir freuen kann, an dem, wie du bist, was er in dich hineingelegt hat. Jeder ist so unterschiedlich, das sehen wir, wenn wir miteinander reden. Und es ist eigentlich eine Freude. Wenn man denkt, wie vielfältig Gott ist. Der hat nicht einen Menschen geschaffen, der so aussieht wie der andere, sondern jeder Mensch ist besonders, auch dieser Fingerabdruck, gell? Der ist ja bei jedem Menschen anders oder unterschiedlich. Und so seid ihr heute früh auch alle ganz, ganz unterschiedlich, aber jeder auf seine Art eine Freude für Gott. Wenn ich diesen Gott persönlich kennenlerne und Freude an ihm habe, wird mein Leben ihn ehren und groß machen. Und das ist genau das, was Gott möchte. Und ich glaube, das ist das, was Leute nicht wissen, wie Gott wirklich ist. Wenn wir erkennen würden, wie Gott ist, dann wollten wir gar nicht aufhören, ihn zu suchen und zu sehen oder Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist einfach so begeisternd zu sehen, wie unser Gott ist. Der ist oft ganz, ganz anders, wie wir uns denn in unseren Vorstellungen ausmalen. Wie sieht nun ein Leben in der Gemeinschaft und in der Abhängigkeit von Gott aus? Und da kommen wir wieder auf unseren Matthäus-Vers zurück, den ich am Anfang zitiert habe. Und hier heißt es, wer sein Leben verliert. Und du verlierst tatsächlich dein Leben. Deine Vorstellungen, deine Pläne. Warum? Ja, weil es letztendlich um Gott geht und nicht um mich. Und weil Gott weiß, dass das auf mich schauen traurig macht. Ihr kennt es schon, ich will besser sein als die anderen. Ich brauche jetzt Zeit für mich. Ich fühle mich vernachlässigt. Ich bin gestresst, ich bin gekränkt, ich. Und wisst ihr, das macht uns eigentlich nicht glücklich, oder? Wenn ich ständig danach schaue, wie geht es mir, was brauche ich jetzt, wie komme ich nicht zu kurz? Und wenn ich das dann erreicht habe oder meine Ruhe habe vielleicht, dann bin ich gar nicht unbedingt glücklicher. Leben bedeutet also nicht, ich muss immer glücklich sein. Es muss mir immer gut gehen. Ich muss beste Erfolge mit möglichst wenig Unannehmlichkeiten erzielen. Und wisst ihr, wenn wir das begreifen würden, dass das eigentlich nicht der Lebensinhalt ist, das ist ein revolutionärer Gedanke eigentlich. Das klingt ziemlich hart und es ist auch, weil es eigentlich gegen unsere Natur geht. Aber weißt du, das Schöne ist, wenn ich nicht an mich denke, dann tut es jemand anders, und zwar Gott. Und das ist das Schöne, der nimmt dir nichts weg, der will uns nichts wegnehmen. Wenn du ihm freiwillig dein Leben gibst, wird er was viel, viel Besseres und Wertvolleres machen. Und ich habe das so oft erlebt in meinem Leben. Ganz, ganz oft. Ich muss da auch an den Bibelvers denken, der in Jeremia 2, Vers 13 steht. Da sagt der Herr, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser haben oder kein Wasser halten. Ihr wisst, was Zisternen sind, oder? Das sind so Wasserbehälter. Also Auffangbecken, würden wir sagen. Also die waren dabei, sich solche Auffangbecken zu graben und haben das alles schön, haben viel Mühe gegeben, alles das schön zu machen. Und nebendran entspringt eine Quelle, wenn man sich das überlegt, ist eigentlich irgendwie ein bisschen doof, oder? Du willst dir künstlich selber Wasser halten, und gehst nicht dahin, wo das Wasser nie aufhört zu entspringen, zu der Quelle selber. Aber das vergleicht Gott einfach mit unserem Leben, mit dem, wonach wir jagen einfach. Und ich frage dich heute, die du schon eine Beziehung zu Gott hast, gehört ihm auch dein Leben? Oder bist du damit beschäftigt, Zisternen zu graben? Worum geht es in deinem Leben? Wonach jagst du? Paulus klagt den Timotheus gegenüber, sein Leid über die Gesinnung der Gläubigen, über das, was sie ausmacht. Er sagt, sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christi Jesu ist. Aber haben wir vergessen, warum wir da sind? Gott will uns eigentlich befreien davor, mühsam diese Zisternen zu graben. Er will uns davon befreien, von unserem Selbst beherrscht zu werden, das immer nur fordert und nie zufrieden ist. Du kannst es nicht zufriedenstellen, nie. Es ist nie genug. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Und wisst ihr, wenn Jesus das sagt, dann ist es auch so. Das ist nicht meine Idee hier heute, das sind die Worte von Jesus Christus. Und Jesus ist auch, der sagt, ich bin aber gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jesus Christus kann uns das Leben geben. Das Leben in ganzer Fülle, das, was du eigentlich suchst, nach dem, was du dich eigentlich sehnst. Traust du dem, der Himmel und Erde erschaffen hat, der alles Sichtbare und Unsichtbare erschaffen hat, der alle Gesetzmäßigkeiten in Physik und Mathematik beherrscht, weil er sie erfunden hat, der alle Sprachen spricht, alle mikro- und makrobiologischen Vorgänge kennt und so weiter und so fort, traust du ihm zu, dass er auch dich kennt, dass er dich gemacht hat, dass er weiß, was dich ausmacht, was du brauchst, was du gut kannst, was du nicht magst? Er hat dich gemacht. Und wenn er dich genau kennt, meinst du nicht, dass er es mit deinem Leben gut machen wird? Und das ist das Schöne, Gott hat einen individuellen und perfekten Lebensplan für einen jeden von uns. Und er hat bereits die Dinge vorbereitet, die du und die ich am besten tun können. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollten, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Aber das funktioniert eigentlich nur, wenn ich meine eigenen Vorstellungen und Wünsche aufgeben kann. Aber das Ergebnis, das darf ich dann Gott überlassen. Und wie gesagt, der macht es oft besser, als wir uns das vorstellen können. Ich habe damals meinen Traummann aufgegeben und nicht geheiratet, weil er eben nichts von Gott wissen wollte. Und ich habe angefangen, damals nach Gott zu suchen. Und dafür hat Gott mir aber jetzt meinen jetzigen Mann, mit dem ich 23 Jahre zusammen bin, geschenkt. Und wir haben ein gemeinsames Ziel und haben alle Höhen und Tiefen, aber wir passen perfekt zusammen. Auch dann, wenn wir nicht immer der Meinung sind, gell, dass wir perfekt zusammenpassen. Für Gott haben wir damals den Traum von einem eigenen Häuschen aufgegeben und sind zur Bibelschule gegangen. Aber das war ein enormer finanzieller Verlust. Also die Leute, die haben sich in den Kopf gegriffen und haben gesagt, oh, ihr werdet so viel verlieren, wenn der Frank dann nicht mehr arbeitet. Aber was hat Gott getan? Er hat uns nach der Bibelschule ein Riesenhaus gegeben. Das werden wir zwar nie besitzen, aber wir haben es. Wir leben darin und wir freuen uns daran, können es nutzen. Frank hat damals seinen Beruf als Bauingenieur aufgehört, um einfach mehr Zeit zu haben, um Gott zu dienen, vollzeitig. Aber weißt du, Gott sorgt trotzdem für uns, auch wenn er kein Einkommen als Bauingenieur jetzt mehr hat. Aber es sind nicht immer nur die großen Dinge des Alltags, die wir Gott überlassen, damit er Großes tun kann. Manchmal sind es kleinere Sachen, zum Beispiel nicht immer Recht haben müssen, nicht unbedingt gekränkt sein müssen, vergeben können. Es ist eigentlich so, wie wenn ich sage, mein Ich gibt einfach seine Rechte auf. Natürlich ist das schwer und wir können das nicht immer, aber wisst ihr, Gott verändert uns und er hilft uns auch, das zu tun, weil er uns einfach eine ganz andere Perspektive gibt und was viel, viel Besseres weiß. Wir treffen uns jetzt immer mit einem Ehepaar, das Interesse hat an Gottes Wort, und wir lesen das regelmäßig miteinander, damit sie Gott kennenlernen und damit ihre Ehe auch geheilt wird. Die haben auch Schwierigkeiten miteinander. Und es ist immer gerade mittwochsabends, wo mein Sport ist. Aber ich tue das gerne. Ich verzichte gerne darauf, weil ich weiß, dass Gott was viel, viel Besseres hat an diesem Mittwochabend. Ein junges Mädchen aus unserer Gemeinde ist mir auch ein Vorbild. Die geht immer eine ältere Dame besuchen und die ist auch gerade im Abiturstress und eigentlich hat die wirklich definitiv keine Zeit. Aber das ist für sie wichtig, dass sie einfach diese Frau besucht und ja, ihr Gottes Liebe mitteilt. Und sie weiß auch, dass Gott sich um ihre Bedürfnisse kümmern wird, dass sie eigentlich nichts verpasst, wenn sie jetzt in diesen 2 Stunden gerade nicht lernt oder nicht andere Dinge macht. Gott wird sich um unsere, oder wenn ich mich nicht wichtig nehme oder in den Vordergrund stelle, wird Gott sich um meine Bedürfnisse kümmern. Vielleicht tut er das auch nicht immer sofort. Es kann sein, dass Gott auch Durststrecken in unserem Leben zulässt. Aber er will uns dadurch verändern und festigen. Auch das hat Gott im Blick. Manchmal denkt man, ja, jetzt habe ich das gemacht und jetzt geht es mir aber trotzdem nicht gut oder habe ich trotzdem nicht das, was ich möchte. Aber Gott gebraucht es auch. Der kann alle Lebenssituationen benutzen, um uns etwas beizubringen, was er selber uns beibringen möchte, was er wichtig findet für unser Leben. Auf jeden Fall hat er uns das Versprechen gegeben, für uns zu sorgen und uns das Leben zu geben. Nichts Geringeres als das Leben selber. In Matthäus 6, Vers 33 sagt Gott, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Gott weiß ja, dass wir essen müssen, dass wir Kleidung brauchen, dass wir ein Dach über den Kopf brauchen. Aber Gott möchte nicht, dass diese Dinge, die eigentlich ja zu unseren Grundbedürfnissen zählen, dass sie der Mittelpunkt unseres Lebens sind, dass sie unser Leben beherrschen. Er möchte in dem Mittelpunkt stehen. Wir sehen auch, dass Gott sagt, er ist ein eifersüchtiger Gott. Und wisst ihr was? Gott ist nicht geizig, so wie manche das vielleicht meinen. Gell? Er gönnt uns nichts. Oft ist Gott geradezu verschwenderisch, finde ich, und überschüttet uns mit Guten. Aber eigentlich nur dann, wenn wir das auch tatsächlich verkraften können. Gell? Sobald der Segen im Mittelpunkt steht und ich nur mich um den Segen drehe und nicht um den, der eigentlich den Segen gibt, binde ich eigentlich Gott die Hände, dass er mir Gutes tun kann. Ich denke an eine Frau, die sehr verbittert wurde, weil sie keine Kinder bekommen konnte. Und ich will das hier nicht leichtfertig sagen oder als was so einfach wäre. Aber wisst ihr, der Lebensinhalt war einfach, dieses Kind zu bekommen und nichts anderes. Und darüber hinaus ist sie verbittert worden. Kinder sind ein Segen von Gott, aber es gibt auch Ehepaare, und ich denke an ein Ehepaar, das ich kenne, die können keine Kinder bekommen und die haben ein ganz glückliches und erfülltes Leben, weil sie das loslassen konnten, diesen Wunsch, und weil die jetzt bereit sind, andere Dinge zu tun, die sie einfach sonst vielleicht gar nicht machen hätten können. Die sind so ein Segen für andere geworden. Gott hat oft einen ganz anderen Maßstab und andere Ideen, was uns im Leben glücklich macht und was erfolgreich in seinen Augen ist. Also nicht in unseren, sondern in seinen Augen. In was für einer Lebenssituation befindest du dich gerade? Egal, wie die Situation gerade ist, Gott weiß es und behält die Kontrolle, wenn du ihn lässt. Erkenn den Stress, den du hast, den überfüllten Terminkalender, deine Lebensumstände. Gott kennt sogar deinen Mann, deine Kinder, deine Schwiegereltern, Nachbarn, auch deinen Chef. Erkenn dein körperliches Gebrechen, deine Schwermut. Aber für ihn sind diese Dinge kein Hindernis, dass du für ihn lebst. Vielleicht wird er manche Dinge in deinem Zeitplaner mit dir zusammen durchgehen und Sachen aus deinem Leben werfen, die dich hindern. Vielleicht musst du auch Erfolg anders definieren. Erfolg in Gottes Augen kann manchmal aussehen wie Misserfolg in den Augen von Menschen. Vielleicht will er dir auch helfen, eine andere Einstellung zu manchen Dingen bekommen, damit du Lebensumstände nicht nur ertragen kannst, sondern sogar Freude erleben darfst, die nur eigentlich Gott auch schenken kann in schweren Zeiten, die ein Mensch eigentlich gar nicht von sich aus kann. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht später erst verstehst, warum schwere Zeiten notwendig waren. Da hat man dann das Aha-Erlebnis. Ach, deswegen musste das so sein. Es kann aber auch sein, dass du nie eine Antwort darauf findest, auf deine Schwierigkeiten, die du hast. Aber du darfst es Gott überlassen, in der Gewissheit, dass er keine Fehler macht. Aber die allerwichtigste Frage, die du dir heute stellen sollst, ist: Lebst du überhaupt schon in Gottes Augen? Also bist du eigentlich am Leben oder bist du tot durch die Übertretung und Sünde? Hast du eine Beziehung zu Gott? Sind deine Sünden vergeben durch Jesus Christus? Oder die zweite Frage: Wirst du noch gelebt von deinen egoistischen Wünschen und Zielen? Was sind deine Lebenspläne, das, was du jetzt machst, in der Ewigkeit wert? Und wenn man sich das vorstellt, das Schönste kommt ja eigentlich noch. Das ist das Geniale, dass Gott dieses Leben hier nicht auf 60 oder 70 Jahre beschränkt hat, was unser Leben hier bedeutet, sondern Gott hat den Menschen geschaffen, um ewig zu leben, in Ewigkeit. Ein Leben, das nie aufhört. Und wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben und zu ihm kommen werden durch Jesus Christus, dann wird es ein wunderschönes, ewiges Leben sein. Ein Leben ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Schmerzen. Und eigentlich ist das Gottes Plan für den Menschen. Gottes Plan war nicht, dass der Mensch autonom ist von Gott und sein eigenes Ding macht, sondern dass er abhängig ist von ihm und er ihm einfach alles schenken kann und viel mehr, als wir uns das eigentlich vorstellen können. Leben ohne Ende. Und das macht uns dann auch wieder frei, alles in diese 60 oder 70 Jahre reinpacken zu müssen und denken: Ah, ich muss alles mitnehmen, was nur geht. Ich darf nichts verpassen. Das befreit uns eigentlich. Ich wünsche dir heute, dass du nicht das Deine suchst, dass es dir um Jesus Christus geht, dass du sehen kannst: Gott ist derjenige, der mein Leben reich machen möchte. Und wenn ich mich ihm anvertraue, dann werde ich mein Leben nicht verlieren, sondern ich werde es eigentlich erhalten. Jesus Christus sagt: Ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich wünsche dir auch heute, dass du mit Paulus sagen kannst: nicht mehr bin ich es, der lebt. Nein, Christus lebt mit mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20. Ich will noch mit dem lebendigen Gott reden und im Gebet schließen. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du derjenige bist, der das Leben gibt und es in Fülle gibt, Herr. Du hast das Beste für den Menschen geplant, Herr. Viel, viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können, Herr. Und auch wenn wir dich um Dinge bitten, du tust mehr, als wir bitten oder verstehen können. Und dafür möchte ich dir einfach von ganzem Herzen danken. Danke, dass du es immer gut meinst und dass du es gut machen möchtest. Und ich bitte dich, Herr, dass wenn heute Frauen hier sind, die dich gar nicht kennen, Herr, dass sie über dich nachdenken, dass sie merken, du existierst tatsächlich, Herr, und du bist der Gott, der Leben gibt, der Ursprung alles Lebens, Herr, und dass wir zu diesem Ursprung wieder zurückkommen. Ich möchte dir danken für deine Pläne, die du gemacht hast für uns, dass sie wunderbar sind, dass du Leben für uns vorgesehen hast und nicht der Tod, Herr, der im Augenblick herrscht in unserem Leben, auch in unserem Alltag, Herr. Aber ich möchte dir danken, dass du einfach ein guter und genialer Gott bist und dass wir bei dir zur Ruhe kommen und du derjenige bist, der uns Leben gibt. Amen.